온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보이스 오브 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 521. Am 14. September ist die tapatistische Delegation La Extemporanea, die unzeitgemäße, am Wiener Flughafen angekommen. Die Delegierten teilten sich in mehrere Gruppen auf, um in verschiedene europäische Städte zu reisen. Dort wollen sie sich in den kommenden Wochen mit örtlichen Kollektiven über ihre jeweiligen sozialen Kämpfe austauschen. Am 3. Oktober kommen die Zapatistas in Berlin an, wo es am Abend eine Ankunftszeremonie mit Konzert geben wird. In den folgenden Tagen bis zur Abreise am 9. Oktober finden Veranstaltungen mit den Delegierten statt. Wir werden euch über unsere Webseite auf dem Laufenden halten. Unsere heutige Sendung steht allerdings ganz im Zeichen von Massenprotesten. Nachdem in den letzten zwei Jahren vor allem Bukeles AnhängerInnen auf lautstarken Machtdemonstrationen zu hören waren, gingen an El Salvadors Unabhängigkeitstag Tausende auf die Straße, um gegen den autoritären Regierungsstil des Präsidenten zu protestieren. Auch wenn Bukele noch auf die Zustimmung von mehr als 80% der WählerInnen bauen kann, verunglimpfte er in seiner Ansprache zum Unabhängigkeitstag die Proteste als durch Teile der internationalen Gemeinschaft finanzierte Randale. Auf ganz so große Zustimmung wie Bukele kann Brasiliens Präsident Bolsonaro nicht mehr setzen. Sein Stern scheint im Sinken begriffen zu sein. Doch umso aggressiver reagiert Bolsonaro auf das Erstarken der Opposition. Zum brasilianischen Unabhängigkeitstag Anfang September mobilisierte er Zehntausende zu einem ultrarechten Protesttag. András Neunert von Radio Lora aus München unterhielt sich mit dem Politikwissenschaftler Dr. Christian Pfeiffer von der Universität Rostock darüber, was das für die Präsidentschaftswahlen 2022 bedeuten könnte. Doch zu Beginn unserer Sendung kommt noch eine Meldung über die tödlichen Bedrohungen, welchen UmweltschützerInnen weltweit zunehmend ausgesetzt sind. Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut vom Unterinfo-Team.
Unter Info, Nachrichten.
Weltweit wurden 2020 mehr als 200 UmweltaktivistInnen ermordet. Das berichtet die international tätige Menschenrechts- und Umweltorganisation Global Witness in einer Mitte September veröffentlichten Studie. Die Zahl der Opfer übertreffe wieder einmal die vorangegangener Jahre und mache 2020 zum gefährlichsten Jahr für UmweltschützerInnen, heißt es in der Last Line of Defense, letzte Verteidigungslinie, betitelten Studie weiter. Laut Global Witness fanden die meisten Angriffe 2020 wieder in Lateinamerika statt. Dort waren auch drei Viertel der Mordopfer zu beklagen. Dabei nimmt Kolumbien den traurigen ersten Platz mit 65 getöteten UmweltschützerInnen ein, gefolgt von Mexiko mit 30 und Brasilien mit 20. Auch in Hinsicht auf die Zahl der Mordopfer bezogen auf die Bevölkerung liegt Lateinamerika ganz vorne. Jedoch ist diese in den beiden mittelamerikanischen Ländern Nicaragua und Honduras noch höher als in Kolumbien, das in der Studie an dritter Stelle aufgeführt wird. Global Witness geht allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer, was Angriffe und Mordopfer angeht, über den im Report genannten Zahlen liegt. In vielen der genannten Länder gibt es Einschränkungen bei der Pressefreiheit oder finden keine unabhängigen Untersuchungen von Angriffen auf UmweltschützerInnen statt. Auch liegen die Gemeinden, welche sich gegen Landraub und Umweltzerstörung wehren, oft in Gebieten, in welchen bewaffnete Konflikte ausgetragen werden. Die meisten ermordeten UmweltschützerInnen verteidigten Waldgebiete gegen Abholzung für landwirtschaftliche und industrielle Nutzung. Dabei waren indigene WaldschützerInnen besonders von den tödlichen Angriffen betroffen. Während der Anteil von Indigenen etwa 5% der Weltbevölkerung ausmacht, waren 30% der Mordopfer Indigene. Abgesehen von ihrer Ermordung sind VerteidigerInnen der Umwelt einer Reihe von weiteren Angriffen ausgesetzt. Dazu zählen staatliche Überwachung, Kriminalisierung, Todesdrohung und sexuelle Gewalt. Von letzterer sind in erster Linie Frauen betroffen, die mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert sind. Neben dem Kampf um die Erhaltung ihrer Lebensgrundlagen müssen sie oft auch um das Recht, gehört zu werden, kämpfen. Hinter den Angriffen stehen neben Großgrundbesitzern nationalen und internationalen Unternehmen, kriminellen Organisationen und bewaffneten Gruppen auch PolitikerInnen sowie staatliche Akteure. Global Witness fordert deshalb, Unternehmen und Regierungen für die Angriffe auf UmweltschützerInnen zur Verantwortung zu ziehen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
El Salvador. Am 200. Unabhängigkeitstag El Salvadors marschierten Tausende durch die Straßen der Hauptstadt San Salvador, um gegen den autoritären Regierungsstil Präsident Bukeles zu protestieren. Vorsichtige Schätzungen gehen von 5.000 DemonstrantInnen aus, während manche von bis zu 15.000 sprechen. Damit hat die Opposition am 15. September mehr Menschen mobilisieren können als der Präsident zu seinen Massendemonstrationen und bei weitem mehr als die wenigen hundert, die Proteste gegen Bukele während der letzten 2 Jahre unterstützten. Den weitestgehend friedlichen Protesten schlossen sich neben Feministinnen, Mitgliedern der LGBTIQ-Community, Studierenden, UmweltschützerInnen, RichterInnen und MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens, auch Kriegsveteranen und Mitglieder der einst mächtigen Parteien ARENA und FMLN an. Am Rande der mehr als 3 Stunden dauernden Demonstration kam es mehrfach zu Ausschreitungen. Einige Protestierende haben zusammen mit Vermummten eines der kürzlich installierten Bitcoin-Terminals zerstört. Letztere wurden für Agenten der Regierung gehalten und aus dem Demonstrationszug gedrängt. Die Gründe, sich dem Protestmarsch anzuschließen, waren so verschieden wie die Protestierenden selbst. Für viele standen wirtschaftliche Gründe im Vordergrund. Wegen der Einführung des Bitcoins wird befürchtet, dass die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Das geschah bereits nach der Erhöhung des Mindestlohns, welche Bukele durchgesetzt hatte. Durch sofort steigende Preise für das Lebensnotwendige hatten die SalvadorianerInnen kaum etwas davon, wenn nicht sogar weniger als zuvor. Kriegsveteranen schlossen sich den Protestmarsch an, weil ihnen die im Wahlkampf versprochene Pensionserhöhung von $50 pro Jahr nur einmalig 2019 gezahlt wurde. RichterInnen und Angestellte des Justizapparates protestierten gegen ein Dekret des Präsidenten, dem zufolge alle, die älter als 60 Jahre sind oder mehr als 30 Dienstjahre haben, in Pension gehen müssen. Mit diesem Dekret kann sich Bukele eines Drittels der amtierenden RichterInnen auf einen Schlag entledigen und durch Gefolgsleute ersetzen.
El presidente de El Salvador acusó a la comunidad internacional de financiar manifestaciones opositoras.
Lamentablemente son protegidos por algunos amigos.
Doch am selben Abend äußerte sich Bukele in einer voraufgezeichneten Ansprache zu den Protesten. In dieser bezeichnete er die Proteste als ungerechtfertigt und beschuldigte die internationale Gemeinschaft, Randalierer zu finanzieren, die am Unabhängigkeitstag demonstrierten.
Reformas tripolares, violaciones. l'invasione delle donne di massacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno.
En mi tierra las cosas andan duras, lo mismo pasa en Salvador, Brasil, Honduras. Esto no va a parar hasta abolir la dictadura. Con disfraz de democracia ser rebelde es mi cultura. Escucha el ruido de mi pueblo resurgiendo. Se rompe el hilo que nos está conteniendo y combatimos la mentira, el mal gobierno despierta. Juntos unimos la voz para decirte protesta.
Protesta más que un derecho, es una obligación. Cuando los medios mienten es porque te asiste la razón. Ni con bombas ni metrallas podrán callar la rabia acumulada que rodea la nación. Es por eso que voy a insistir, es por eso que voy a resistir. Porque todo lo que hoy hagamos o dejemos de hacer formará parte.
Ich begrüße am Telefon ganz herzlich von der Arbeitsgruppe Politik in Lateinamerika von der Uni Rostock Dr. Christian Pfeiffer. Hallo Dr. Pfeiffer.
Ja, guten Tag.
Herr Dr. Pfeiffer, bilde ich mir das nur ein oder gibt es zwischen den derzeitigen Monaten der Unruhe in Brasilien und den letzten Amtsmonaten von Herrn Trump als amerikanischer Präsident bemerkenswerte Parallelen?
Ja, also definitiv. Also Bolsonaro war ja eigentlich seine gesamte Amtszeit ein großer Anhänger von Donald Trump, hatte ja auch Berater, die Trump sehr nahe standen. Seine Söhne reisten regelmäßig nach Washington, um sich dort mit Trump-Vertrauten zu treffen. Und Bolsonaro, der arbeitet ja auch so ein bisschen auf so ein Finale hin, wie wir das jetzt auch am 6. Januar 2021 in Washington erleben konnten. Also wo dann praktisch die Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben. Und Bolsonaro kündigt praktisch jetzt schon an, dass er das Wahlergebnis ja faktisch nicht anerkennen wird. Und dahinter steckt natürlich auch sein ganzes Prozedere jetzt momentan gegen den obersten Gerichtshof, auf das wir sicherlich gleich noch kommen werden.
Ja, von Seiten seiner Anhänger ist damit ja auch noch verbunden die Hoffnung, vielfach jetzt auch gerade bei der Demonstration wieder geäußert, an das Militär, man möge zu seinen Gunsten putschen. Ist das eine realistische Möglichkeit?
Naja, Bolsonaro ist zwar ein großer Nostalgiker der Militärdiktatur, also das war eine Diktatur, die von 1964 bis 1985 verlief und er war ja auch selber Militär, 9 seiner 23 Minister sind Militärs, aber derzeit sehe ich eigentlich keinen Putsch in Sicht. Bolsonaro ist zu schwach, er hat viel zu wenig Unterstützung, auch in der Bevölkerung für eine Militärherrschaft. Und man muss auch sehen, dass das Militär jetzt ja nicht so ein Monolith ist, sondern es da auch verschiedene Fraktionen gibt und die sich da sehr uneinig sind. Momentan sehe ich das nicht am Horizont.
Was mir sehr interessant scheint, ist das Verhalten der demokratischen Konservativen, die keineswegs nach meinem Eindruck mehr geschlossen hinter ihm stehen, wo ich eher den Eindruck habe, da gibt es, je näher der Wahltermin rückt, umso mehr Parlamentarier, die sich durchaus vorstellen könnten, sich dem von der Opposition geforderten Amtsenthebungsverfahren anzuschließen.
Das sehe ich jetzt noch nicht so auch noch nicht so am Horizont. Das ist ja der sogenannte Central, also der zentrale Block im brasilianischen Parlament, der auch die meisten Abgeordneten hat. Und das ist natürlich der Block, der normalerweise immer hinter Bolsonaro steht, weil Bolsonaro denen auch gewisse Macht gegeben hat. Also sie können größtenteils über das Budget bestimmen und so weiter. Aber momentan ist es eigentlich so, sie haben halt Angst vor Bolsonaros größten Herausforderer, Lula da Silva. Wie es jetzt momentan aussieht, hat er sehr realistische Chancen auf einen Wahlsieg bei den nächsten Wahlen im Oktober 2022. Und momentan, das sind ja letztendlich immer noch Demokraten, Sind natürlich Leute, die, da gibt es Leute, die sind eher rechts, Leute, die sind eher links.
Ja, aber die vor allem wiedergewählt werden wollen. Und bei den Konservativen, denke ich, schlägt es allmählich die Stunde der Wahrheit und der Erkenntnis, je länger ich hinter diesem Präsidenten stehe, desto mehr schadet es meiner Wiederwahl, denn seine Popularitätswerte gehen ja deutlich nach unten.
Ja, genau. Also im Juli gab es eine Umfrage, da hatte Bolsonaro 23% Zustimmung, beziehungsweise 23% haben gesagt, sie würden ihn wählen. 49% waren damals für Lula. Also da kann man schon mal sehen, dass es momentan nicht gerade gut für ihn aussieht. Aber ja, man müsste halt mal sehen, was würde passieren, wenn das passieren würde. Erstmal würde es natürlich eine konstitutionelle Krise geben, die haben wir jetzt ja eigentlich letztendlich schon. Extreme Instabilität, das würde sich natürlich auch auf diese gesamte Wirtschaft ausprägen. Momentan ist es ja so, man hofft so ein bisschen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung in Brasilien. Das ist momentan ein bisschen getrübt, auch wegen diesen institutionellen Turbulenzen, natürlich auch noch wegen anderen Gründen. Aber das würde meiner Meinung nach Brasilien zu sehr instabilisieren und würde dann auch nicht gut auf diesen zentrischen Block, der ja nicht besonders Extremes abwärmt.
Der Fokus des fast schon biblischen Furors dieses Präsidenten scheint ja sein Hass auf den obersten Gerichtshof zu sein. Wo kommt der her? Was hat das ausgelöst?
Ja, das hat ganz verschiedene Gründe. Also ich könnte die jetzt mal so ein bisschen abhandeln.
Gerne.
Also erstmal hat er so ein Ultimatum gegen zwei Richter des obersten Gerichtshofs gesetzt. Das richtet sich aber vor allem gegen einen Richter, das ist Alexandre de Moraes. Der soll nach Willen von Bolsonaro vom Senat impeached werden, also abgesetzt werden. Der Senatspräsident hat dies aber bereits abgelehnt. Und Bolsonaro erklärte halt, er werde sich nicht mehr an die Beschlüsse von diesem de Moraes halten. Und dieser de Moraes ist auch der nächste Chef der nationalen Wahlbehörde. Und auch der Hauptverantwortliche der Ermittlungen gegen Bolsonaro und seine Verbündeten derzeit. Und dementsprechend natürlich die Zielscheibe schlechthin. Und da kann man natürlich dann schon so ein taktisches Manöver von Bolsonaro sehen, dass er sagt, er will natürlich diese oberste Wahlbehörde vorab diskreditieren, dessen Chef dann de Moraes nächstes Jahr sein wird. Bolsonaro wird mit Sicherheit dann das Wahlergebnis dieser obersten Wahlbehörde anfechten, sollte er verlieren, da er dann halt behauptet, dass die elektronischen Wahlmaschinen defizient sind und anfällig für Wahlmanipulation. Aber es gibt dann noch weitere Gründe. Also der Supreme Court, der steht halt selbst, also so praktisch als Stellvertreter für das brasilianische Justizsystem. Und das brasilianische Justizsystem hat natürlich Bolsonaro und seine Verbündeten ja im Auge, beziehungsweise ermittelt gegen die. Einige von seinen Unterstützern sind auch bereits im Gefängnis. Laut Bolsonaro sind das dann politische Gefangene. Das ist dann wegen Geldwäsche, Bereicherung, Fake News, Verbreitung und so weiter. Und auch gegen alle seine vier Söhne wird ermittelt. Des Weiteren will er natürlich mit dieser konstitutionellen Krise, die jetzt praktisch bewusst angezettelt hat, von der schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise ablenken, die momentan in Brasilien ist. Also es gibt eine Wasserkrise mit einer großen Dürre, hohe Strom- und Gaspreise, auch ein schwindender Support unter den Wirtschaftslobbys. Dann natürlich ein Aufschwung von Lula da Silva. Er will praktisch ein Zeichen setzen, dass seine Unterstützerbasis noch hinter ihm steht und dann natürlich auch vor allem diese Bilder produzieren, die dies verdeutlichen. Das haben wir gestern so ein bisschen gesehen.
Ja, wobei ich den Eindruck habe, sein Support, auf den er sich da beruft, der ist eigentlich weitgehend beschränkt auf die tradierten Kreise von Großgrundbesitzern, Landadel sozusagen und auch Teilen, konservativen Teilen, faschistoiden Teilen des Militärs. Auf der anderen Seite, viele von den moderneren Konzernen haben sich längst von ihm entfernt.
Genau. Das sieht man halt auch, dass Lula da Silva sich auch schon mit vielen von denen getroffen hat, mit den praktisch mit den Chefs der Konzerne. Und die Wirtschaftslobby sieht halt, was dann so eine populistische Herrschaft, wenn ich die mal so nennen kann, das für Auswirkungen hat, nämlich diese schlechtes Geschäftsklima, institutionale Instabilität, und es gibt ja nichts Wichtigeres für die Wirtschaft als stabile Institutionen und Vorhersehbarkeit praktisch auch, ne, der Politik. Und dementsprechend hat er dann natürlich immer einen immer schlechteren Stand.
In wenigen Minuten hört ihr Teil 2 des Gesprächs zwischen Andrasch Neunert und dem Lateinamerika-Experten Dr. Christian Pfeiffer.
Und da hinhören.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 10. Weniger Ungleichheiten.
Ungleichheit in und zwischen den Ländern verringern.
La desigualdad social implica una distribución asimétrica del poder.
Soziale Ungleichheit ist für mich, wenn Menschen unterschiedliche Voraussetzungen haben und unterschiedliche Zugänge zu Wissen, Bildung und finanziellen Mitteln.
Soziale Ungleichheit zeigt sich immer noch sehr, sehr, sehr intensiv im Gender-Diskurs.
Aber das ist alles wie eine Schere, reich und arm, das ändert sich nicht. Das wird immer größer, in der ganzen Welt ist das so.
Im südamerikanischen Chile ist die Schere so weit offen, dass dort über 1 Million Menschen auf die Straße gegangen sind.
Education y salud, nada más, Julián.
Diciendo que no queríamos más sistema neoliberal, que no queríamos más precarización de la vida.
Sie protestieren gegen soziale Ungleichheit und der damit verbundenen Ausgrenzung und Armut, die sich in den Jahrzehnten der neoliberalen Politik immer weiter vertieft hat.
Auch in Deutschland wächst die soziale Ungleichheit seit Jahrzehnten. Besonders deutlich wird das an der Vermögensverteilung.
Nehmen wir an, wir haben 10 Stücke Kuchen und 10 Personen. Bei gleicher Verteilung würde jede Person ein Stück Kuchen bekommen. In Deutschland bekommt eine Person allerdings 6 der 10 Stücke. 2 weitere teilen sich die 3 Stücke und die übrigen 7 müssen sich das letzte und 10. Kuchenstück untereinander teilen.
Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei.
Unser Sozialstaat ist einfach seit den 80er Jahren immer weiter abgebaut worden. Früher konnte man einfach zum Zahnarzt gehen und sämtlicher Zahnersatz und auch die beste Lösung wurde bezahlt.
Was müsste passieren, damit es weniger Ungleichheiten gibt und sich die Schere wieder schließt? In Deutschland, in Chile und anderswo.
Eine Lösung wäre zum Beispiel, dass man die Menschen, die mit weniger Mitteln geboren werden, durch Sozialleistungen besser ausstattet.
De verdad, hacer valer los derechos a los territorios de la gente y si sobre todo el capital retrocediera un poco en sus ganas de acaparar tierra.
Die Leute, die oben sitzen, die müssen sich ändern, nicht die Reichen beschützen.
Und dahin höre. Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich trotz allem Störfeuer, das von Bolsonaro kommen wird, es doch sehr wahrscheinlich ist, dass der nächste Präsident Brasiliens wieder Lula heißen wird, zum zweiten Mal. Also, was erwarten Sie von ihm? Ist Lula, ist mein Eindruck richtig, dass es Lula diesmal eine ganz andere Kampagne fährt als damals, nicht so sehr aus des Underdogs heraus agiert, sondern eher den Einiger des Landes gibt, der ein relativ sozialdemokratisches Programm anpeilt?
Ja, also der Underdog, der war ja nur ganz zu Beginn seiner Amtszeit. Dann war er ein weitgehend gemäßigter sozialdemokratischer Präsident, also jetzt auch nicht so der Populist oder der Kommunist vielleicht sogar.
Nee, ich meine jetzt den damaligen Wahlkampf von ihm und den Wahlkampf jetzt.
Ja, also der Wahlkampf hat ja noch nicht begonnen, aber sagen wir mal so, man kann ja schon so absehen, wie sich das entwickeln wird. Also man sagt so, es gibt nicht ein Lula, ne, sondern es gibt eine gewisse Metamorphose, ja, so ein Chamäleon-Lula, wie man sich das so vorstellen kann.
Auch als Projektionsfläche eignet er sich ja ganz gut, ne?
Ja, genau, also definitiv für sehr breite Gesellschaftsschichten, und er versucht halt auch natürlich diese Breite der Gesellschaft jetzt auch anzusprechen. Er will nicht ein Lager repräsentieren, hinter dem also sich dann nur seine linken Anhänger versammeln können, sondern halt die gesamte Gesellschaft. Und er hat sich jetzt sogar zum Beispiel mit Vertretern evangelikaler Kirchen getroffen, die eigentlich die feste Wählerbasis Bolsonaros sind. Und ja, dementsprechend wird das ein sehr stark polarisierter Wahlkampf des Anti-Bolsonaro-Lagers, das wir ja Lula verkörpern, und der Hardcore-Anhänger von Bolsonaro. Und da hat letztendlich Bolsonaro keine Chance.
Ja. Vor allem, wenn Lula geschickt genug ist, und er ist ja alles andere als dumm, im Gegensatz zu seinem Konkurrenten möglicherweise, selbst wenn Lula tatsächlich diesen Wiedervereinigungswahlkampf für Brasilien fährt. Dagegen kannst du ja schlecht anstecken können, und dann kommt Bolsonaro erst recht in für ihn eher peinliche Situationen.
Ja, definitiv. Also rhetorisch ist wahrscheinlich sowieso Lula haushoch unterlegen. Dementsprechend wird es, dass ich finde das sehr klar mittlerweile, dass sich das sehr klar herauskristallisiert, für Bolsonaro nur einen Ausweg geben, nämlich das Wahlergebnis anzufechten. Und dann wird man sehen, wie sich die Bevölkerung dazu verhält, dann wird man sehen, wie sich das Militär dazu verhält. Das kann man momentan wirklich noch nicht vorhersagen, wie sich die Wirtschaftslobby dagegen verhält und wie sich natürlich auch das internationale Parkett dazu verhält. Ja, also ja. Mit Donald Trump hat ja Bolsonaro seinen wichtigsten Alliierten praktisch verloren. Mit beiden, also hat er eigentlich keinen Kontakt. Es gab bisher kein Gespräch unter den beiden. Er war der vorletzte Staatschef vor Kim, also Jong-un, der sich praktisch dann nochmal mit beiden in Kontakt gesetzt hat nach seinem Wahlsieg, und dementsprechend
Also Biden hat ja auch so die eine oder andere Bemerkung schon auch im Wahlkampf fallen lassen, die deutlich gemacht hat, was er von ihm hält. Letzte Frage, was vor allem das Interesse der Welt ist, der UNO ist, das Überleben möglichst weiter Regionen der dortigen Regenwälder, wo ja Bolsonaro furchtbare Verwüstungen angerichtet hat in seiner Amtszeit. Ist das von Lula tatsächlich zu erwarten?
Generell muss man sagen, da kann man skeptisch sein. Das hat damit zu tun, dass natürlich auch diese Waldbrände das ist ja meist mutwillig. Das gab es auch damals schon unter Lula. Also genauso dieses Wirtschaftsmodell, dieses sehr extraktivistische Wirtschaftsmodell.
Ja, wobei also natürlich die Tatsache, dass Bolsonaro die effektivsten Ranger und Polizeieinheiten, die sich gegen die Umweltkriminalität im Regenwald gerichtet hatten, komplett aufgelöst hat. Einige der Heads dieser Einheiten sind sogar in Haft gelandet.
Ja, da hat man natürlich eine gewisse Hoffnung, dass das dann wieder zurückgedreht wird, weil ja das wurde ja letztendlich auch in der Hinsicht modernisiert, damals unter Lula, dann unter seine Nachfolgerin Dilma Rousseff, und da muss dann letztendlich auch die Hoffnung der weltweiten Gemeinschaft in Lula gesetzt werden, dass er dann auch in diesem Sinne handelt.
Da sind sicherlich viele auch der kleinen indigenen Völker in Brasilien voller Spannung, die ja von ihm das letzte Mal doch eher enttäuscht wurden.
Ja, das ist das hängt dann wieder mit diesem extraktivistischen Wirtschaftsmodell zusammen, also das natürlich sehr auf den Export von Primärgütern abzielt. Das ist dann natürlich auch Holz, Soja und so weiter, und natürlich auch verschiedene Erdbauprodukte, und das sieht man jetzt letztendlich in ganz Lateinamerika, auch unter den Linksregierungen war es so, dass das immer so weiter fortgeführt wurde. Und auch da muss natürlich auch die internationale Gemeinschaft dranbleiben und Druck ausüben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.